Sie haben es in unseren Nachrichten ja gehört, den Mittag auch schon über die Hoffnung, dass die humanitären Korridore in der Ukraine offen gehalten werden können. Die ist offensichtlich wieder enttäuscht worden. Sollten ja zum Beispiel Menschen aus Sumy im Nordosten des Landes in Sicherheit gebracht werden. Also sie sollten weiter ins Landesinnere gebracht werden. Dieses Gebiet Sumy in der Nähe der russischen Grenze grenzt an das Gebiet Kharkiv und beide gehören zu den Hauptzielen des russischen Angriffs bei ihrer Bewegung Richtung Hauptstadt, Richtung Kiew. Ich habe darüber mit Markus Reisner gesprochen. Er ist Oberst im österreichischen Generalstab und er leitet die Entwicklungsabteilung an der Militärakademie Wiener Neustadt. Im Gespräch erklärt er, warum Sumy und Kharkiv Hauptziele der russischen Angriffe sind.
Am Beginn der Offensive haben die Russen hier mit Schwergewicht einen sogenannten Angriff zum Durchbruch durchgeführt. Hier wurde also mehrere Tage gekämpft. Das Ziel war es, rasch die Verteidigungsstellung der Ukrainer zu überwinden und dann in die Tiefe des Raums vorzustoßen. Das Ziel war es, hier nach alter russischer Militärtaktik die Städte quasi links oder rechts liegen zu lassen und sich erst später darum zu kümmern. Was das Besondere war, dass die russischen Kräfte beim Vormarsch große Probleme hatten, ihre Logistikkonvois zu sichern, weil sie aus dem Hinterhalt immer wieder angegriffen worden sind, zum Teil auch unter Abstützung auf diese Städte. Darum hat man sich entschieden, diese Städte beginnend einzunehmen. Und darum haben wir diese schweren Kämpfe vor allem im Raum Sumy oder auch Kharkiv.
Nun heißt es, die russischen Truppen, die für diesen Krieg an der Grenze ja zusammengezogen wurden, sind jetzt zu 100% in der Ukraine. Wie schätzen Sie deren Stärke 1,5 Wochen nach Kriegsbeginn? Vielleicht auch, wenn man jetzt sich das Gebiet Kharkiv und Sumy anschaut. Also welche Chancen haben noch die ukrainischen Streitkräfte, dem zu widerstehen?
Ja, die Herausforderung besteht darin, dass die ukrainischen Streitkräfte von Beginn an in eine Kampfführung gezwungen worden sind, die quasi eine abnützende ist. Das heißt, auf die Dauer haben sie natürlich das Problem, dass sie schwere Herausforderungen haben, die Versorgung, Logistik, aber auch Munition und anderes entsprechend bereitstellen zu können, um ihre Truppen, die quasi in einem hinhaltigen Kampf mit den russischen Truppen sich befinden, versorgen zu können. Das Problem ist, die Zahlen, die wir kennen, sind also diese 190.000 Soldaten, die von russischer Seite in vier großen Gruppierungen um die Ukraine zusammengezogen worden sind. Diese Zahl stimmt natürlich nicht auf den Mann genau, sondern da muss man auch dazu rechnen, dass es unterstützende Elemente gibt, also zum Beispiel auf die Einsätze der Luftstreitkräfte. Es scheint so, dass ein hoher Anteil, mindestens 2/3 dieser Kräfte im Einsatz ist. Der Vorstoß zentral, also da, wo es auch diese beiden Städte Sumy und Kharkiv hineinfallen, der dient sicherlich dazu, die nächste günstige Linie für die Einsatzführung zu erreichen. Und das ist der Dnepr, der das Land teilt. Und der Dnepr ist auch eine mögliche Verteidigungslinie der ukrainischen Kräfte. Und hier wird es sicher das Ziel sein, schneller diese Linie in Besitz zu nehmen als die Ukrainer selbst, um ihnen nicht die Möglichkeit geben, sich dort zur Verteidigung einzurichten.
Das würde ja heißen, also auch, dass sozusagen über Kharkiv-Sumy, wenn das die russischen Truppen unter ihre Kontrolle vollständig gebracht haben, dann ist der Weg nach Kiew frei. Oder wie sehen Sie die Situation von Kiew?
Tatsächlich ist es so, dass der Vorstoß über Sumy bereits sich im Ostraum von Kiew befindet. Sumy und Kharkiv sind also vor allem auch dahingehend zu bewerten, dass beide ja wichtige Verkehrsknotenpunkte sind, vor allem Kharkiv, und dass dann die logistische Einsatzführung der russischen Streitkräfte sich signifikant verbessern würde, wenn zum Beispiel die Eisenbahnanlagen dieser beiden Städte im Besitz der Russen sind, womit die Russen in der Lage wären, entsprechende Verpflegung, Treibstoff, Betriebsmittel und andere Dinge heranzuführen und dann von dort zu verteilen. Da wissen wir ja, dass sie Herausforderungen haben, die sie momentan versuchen, durch eine Reorganisation zu beherrschen. Sie versuchen also ihre Logistik-Konvois zu sichern, damit quasi das Material, das sie brauchen, tatsächlich zu den Frontverbänden kommt.
Welche Exit-Strategie zur Beendigung des Krieges sehen Sie?
Nun, da muss man verweisen auf die Rede, die Putin am 21. Februar gehalten hat. Und hier hat er ja drei sehr starke Aussagen getroffen. Die erste Aussage war, dass er der Ukraine als solches ihre Eigenständigkeit abspricht. Die zweite war, dass er eigentlich herbeisehnt, wieder die Zeit der Sowjetunion, weil sie ein Garant für Frieden und Ordnung war. Und die dritte, der Umstand, dass er es nicht duldet, dass auf ukrainischem Staatsgebiet als zum Beispiel Mitglied der NATO Raketen stationiert sind. Würde man das so interpretieren, dann würde das inkludieren nicht nur einen Vorstoß mit begrenztem Ziel, also bis zum Dnepr, sondern darüber hinausgehen, die ganze Ukraine betreffend. Da kann es durchaus Kalkül sein, dass möglichst viele Ukrainer, die jetzt in Opposition sich zu Russland befinden, Richtung Westen flüchten, um dann mit den verbleibenden Bevölkerungsanteilen sich herzurichten, wie man das möchte. Das könnte möglicherweise sein mit einer Marionettenregierung, die also dann so wie Belarus pro-russisch sich aufgestellt hat. Wenn jetzt der Widerstand der Ukrainer länger andauert und verbissener wird, dann ist es natürlich so, dass mit jeder Stunde, mit jedem Tag die Ukrainer mehr Unterstützung aus dem Westen erhalten. Und da kann es natürlich sein, dass irgendwann der Widerstand so groß ist, dass die Ukrainer es tatsächlich schaffen, die Russen zumindest zu einem Waffenstillstand zu zwingen, der dann die Basis für mögliche Verhandlungen sein kann, deren Ergebnis jetzt überhaupt noch nicht absehbar ist, also was dann dabei herauskommen könnte.
Wo liegt das Interesse der NATO?
Die NATO, aus der jetzigen Betrachtung, hat sicher nicht das Interesse, dass eines ihrer Länder von diesem Konflikt unmittelbar betroffen ist. Das Problem ist natürlich durch das Aufschaukeln der Ereignisse, denken Sie zum Beispiel an die Waffenlieferungen, den möglichen in Aussicht gestellten EU-Beitritt, aber auch den Umstand, dass diskutiert wird, Kampfflugzeuge von Staaten in der Ukraine aus einzusetzen, dass hier natürlich jetzt zu einer Eskalation kommen kann und plötzlich die Situation entsteht, dass Staaten zu Kriegsparteien werden. Das muss jetzt gar nicht völkerrechtlich eindeutig definiert sein, sondern es kommt darauf an, wie Russland das sieht. Und Russland hat ja auch schon gesagt, oder in diesem Fall Präsident Putin, dass er diesen Wirtschaftskrieg, Stichwort Sanktionen oder andere Maßnahmen, mit asymmetrischen Methoden beantworten wird. Und diese asymmetrischen Methoden könnten theoretisch sein, dass er gegen Staaten im Cyberraum vorgeht, als ein Beispiel. Oder es tatsächlich zu Rohstofflieferungen, die zugesagt sind, nicht mehr kommen, sondern dass diese umgeleitet werden. Das ist jetzt noch unklar und man weiß also nicht, wie sich das in weiterer Folge entwickeln kann.
Das war Markus Reisner. Er ist Oberst im Generalstab des österreichischen Heeres, leitet dort die Entwicklungsabteilung an der Militärakademie Wiener Neustadt. Wir haben vor allen Dingen über die Bedeutung der Gebiete Sumy und Kharkiv beim russischen Angriff gesprochen, aber auch über eine Exit-Strategie. Und was die Energielieferungen betrifft, da gab es die Drohung von russischer Seite, dass man die Gaslieferungen durch Nord Stream 1 stoppen könnte. Aber wie wir jetzt aus Washington hören, wird es wohl eine Erklärung des US-Präsidenten geben zu einem Ölembargo heute noch an diesem Nachmittag.
Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.